vor 4 Wochen habe ich einfach mal so gesagt, es wäre cool, wenn jemand mir einen Psalm würde geben, den ich nachher könnte darüber predigen. Ich habe dann nicht gewusst, ob das überhaupt angekommen ist. Also für die, die nochmal eine Chance fassen wollen, die hätten jetzt nochmal die Gelegenheit. Bei jemandem ist es auf jeden Fall angekommen. Die Person hat mir dann hinterher ein WhatsApp geschrieben und hat geschrieben, Psalm 96, so. Alex, würdest du nicht mal über Psalm 96 predigen? Und ich habe gesagt, gut, es ist nicht 119, nochmal Glück gehabt. Weil da wären wir dann ein bisschen länger dran, schon allein nur den Text zu lesen. Aber Psalm 96, mal, die Herausforderung nehme ich an. Und so sind wir heute beim Psalm 96. Also ich sage bewusst nicht, wer das war, denn hinterher müsst ihr euch auch nicht beklagen. Ihr dürft dann an mich wenden, wenn ihr das jetzt nicht so toll gefunden habt. Ich persönlich habe mich selber sehr gefreut über den Psalm und ist super, wenn ihr nachher merkt, was von dem Zeugnis her schon wie als eine Vorbereitung ist für das, was da in dem Psalm wieder drin steht. Wir fangen an, wir lesen den Psalm miteinander aus der neuen Genfer Übersetzung. Singt dem Herrn ein neues Lied. Alle Länder der Erde, singt zur Ehre des Herrn. Singt für den Herrn und preist seinen Namen. Verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt. Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurchtgebietend steht er über allen Göttern. Alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen, aber der Herr ist es, der den Himmel erschaffen hat. Majestät und Pracht umgeben ihn, Macht und Herrlichkeit erfüllen sein Heiligtum. Er weist dem Herrn Ehre, ihr Völkerstämme, preist die Herrlichkeit und Macht des Herrn. Ja, er weist dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt, bringt Opfergaben und kommt in die Vorhöfe seines Heiligtums. Betet den Herrn an in heiligem Festschmuck. Alle Welt soll vor ihm in Ehrfurcht erbeben. Verkündet es den anderen Völkern, der Herr ist König. Fest gegründet ist die Erde, sie wird nicht wanken und der Herr wird für alle Völker ein gerechter Richter sein. Der Himmel soll sich freuen und die Erde soll jubeln, rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt. Die Felder sollen im Jubel ausbrechen und mit allem, was auf ihnen wächst. Auch alle Bäume im Wald sollen jauchzen, wenn der Herr kommt. Ja, er kommt, um auf der Erde Gericht zu halten. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen, durch das sich seine Wahrhaftigkeit zeigt. Zuerst, wie ich den Psalm gelesen habe, habe ich gedacht, was hat der Psalm oder das Kapitel, es ist ja einfach ein Kapitel in der Bibel, in den Psalmen, was hat der eigentlich bei den Psalmen zu suchen? Also warum steht der Psalm eigentlich bei den Psalmen? Weil mein Bild ist so bisher immer gewesen, Psalmen, das sind Gebet. Psalmen, und das stimmt wahrscheinlich auf die meisten Psalmen, Psalmen sind Gebet, aber es gibt Ausnahmen. Wir haben das schon gemerkt beim Psalm 1, den habe ich als erstes da in der Gemeinde predigt. Da ist auch nicht ein Psalm, wo es Gebet ist, sondern es ist eigentlich eine Aufforderung, bevor man betet. Jetzt Psalm 96 schon wieder. Es ist eigentlich kein Gebet. Es ist eine Aufforderung zum Gebet. Und ich habe mich gefragt, wie geht man eigentlich mit so Aufforderungen generell um? Also, das ist ja nicht die einzige Aufforderung, die wir in der Bibel finden. Wir werden ja zu allem Möglichen aufgefordert, wenn wir in der Bibel lesen. Ich weiß nicht, wie ihr das zuhause macht. Ich mache das häufig so, dass ich Aufforderungen, die schreibe ich mir, die tue ich besonders anmarkieren in meiner Bibel. Aufforderungen im Vergleich zu Verheißungen oder im Vergleich zu Sachen, die ich wie neu oder zum ersten Mal so ein bisschen erkannt habe. Das gibt bei mir 3 verschiedene Farben. Und so kann ich dann auch schnell wieder ein bisschen blättern und kann schauen, wo sind wir denn bei der nächsten Verheißung? Oder was sind denn da alles für Aufforderungen im Text? Und ich habe immer wieder die Frage, wie gar nicht eigentlich mit Aufforderungen, die ich in der Bibel lese, wie gar nicht mit dem um? Jetzt da haben wir die Aufforderungen singen und erzählen und verkündet und eben lobt und preist. Also es sind Haufen Aufforderungen. Wenn ihr das zuhause mal nachschaut und alle Aufforderungen anstreicht, dann werdet ihr darauf kommen, dass in 13 Verse 13 Aufforderungen drin hocken. Also es ist eigentlich recht gut aufgeteilt, also 13 Vers, 13 Aufforderungen. Und ich habe mich gefragt, wie gehe ich mit diesen Aufforderungen um? Und ich habe das Dreieck mitgebracht. Aufforderung, oder? Das ist das Thema so in dem ersten Teil von der Predigt. Und man kann mit dieser Aufforderung umgehen, indem man sagt, ja, Gott ist verantwortlich. Also wenn Gott mich auffordert für irgendetwas, dann muss er mir also schon die Kraft und Motivation und Lust dazu auch geben, oder? Also wenn Gott etwas von mir will, dann soll er mir vorher bitte schön auch all das dafür geben, wo ich brauche, dass ich die Aufforderung dann umsetzen kann. Das ist so die eine Gefährdung, die ich sehe. Die andere Gefährdung ist, dass man sagt, ich habe eine Aufforderung gelesen, lässig, endlich weiß ich, was ich zu tun habe, erster Gang rein, schnell Uhr schalten, Gas geben und umsetzen. Und ihr merkt schon, wahrscheinlich ist die Wahrheit so ein bisschen zmitz drin. Wahrscheinlich ist die Wahrheit zum Umsetzen von Aufforderungen, die wir in der Bibel finden, und das sind nicht wenig, eben 13 in 13 Vers. Wahrscheinlich ist die Wahrheit so ein bisschen zmitz drin. Zwischen Gott hat alle Verantwortung, er soll schauen, dass das, was er mich auffordert, auch tatsächlich passiert. Oder ich habe alle Verantwortung, ich mache es dann schon so, wie es dort steht. Und ich habe gemerkt, zmitz drin ist eigentlich das Gebet. Ich sage euch, wie ich ganz persönlich mit Aufforderungen umgehe, die ich in der Bibel lese. Das Erste ist, dass ich erstmal merke, das ist eine Aufforderung, oder? Deswegen habe ich das zählt. Jetzt, im Psalm 96, oder? Beziehungsweise, wenn ich sonst einen Text lese, kann ich das ab meinen Anstrichungen in grün sind Aufforderungen, bei mir zumindest, kann ich das recht schnell, sehe ich das, oder? Also ich nehme sie erstmal wahr. Ich merke erstmal, da ist eine Aufforderung. Gott, sagt etwas zu mir. Und dann, wenn ich das merke, da ist eine Aufforderung, dann hinterher sage ich Gott, ich kann es nicht. Ich schaffe das gar nicht. Selbst wenn das eine Aufforderung ist, wo ich merke, das macht viel Sinn oder das kommt gut aus, wenn man das umsetzt. Und das ist das Schöne, dass ich bei Gott immer wieder hergehen kann und kann sagen, los, ich merke, da ist eine Aufforderung. Da ist etwas, wo mich anspricht, aber eigentlich merke ich genau gleichzeitig, ich kann es nicht umsetzen. Mir fehlt Kraft, mir fehlt auch die Motivation einmal, mir fehlt auch einmal die Zeit oder die Nerven oder sonst irgendetwas. Das Umfeld stimmt sowieso nie und es gibt noch genug andere Möglichkeiten, zum sagen, ich schaffe das nicht. Und wenn ich dann so am Betten bin, dann merke ich, dass Gott mir einmal wie sagt, dann mach einen kleinen Schritt in meiner Kraft. Mach einen kleinen Schritt in die Richtung. Und das hilft mir, dass ich die Aufforderung nicht muss einfach ignorieren, dass ich nicht einfach sage, ja gut, ich nehme das Schöne raus, oder? Die Sachen, die mir gut tun, blaue, alle Verheißungen, oder? Sachen, wo ich auch einfach konsumiere, die mir gut tun, die schön sind. Und das andere tue ich ignorieren, nein. Sondern ich merke, es ist gut, wenn ich mich dem stelle und wenn ich immer wieder den Mut habe, kleine Schritte zu tun. Wenn also heute die 13 Aufforderungen an euch ankommen, dann habe ich einfach die Bitte. Nehmt das einfach wahr. Das sind Aufforderungen rum. Auch im Psalm 96. Nicht nur dort, aber auch dort. Und dann nehmt wahr, dass es nicht darum geht, einfach jetzt loszulegen und zu sagen, super, jetzt habe ich etwas und jetzt mache ich es aus eigener Kraft. Und dass es aber auch nicht darum geht, zu sagen, ah ja, Gott wird dann schon schauen. Er hat den Ball, oder? Und in dem Sinn steigen wir jetzt ein in den Text und wir steigen ein mit einer Aufforderung, ganz klar. Sie. Wenn wir den Psalm 96 gelesen haben, dann ist uns klar, oder? Da wird Gott vorgestellt. Und zwar in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und da können wir uns fragen, was ist eigentlich unser Bild von Gott? Also, was ist so unsere Vorstellung von dem, wie Gott ist? Und ich finde gut, dass wir uns die Vorstellung nicht selber machen müssen. Wir müssen uns nicht selber ausdenken, wie ist Gott, sondern wir haben die Bibel. Und die Bibel tut uns immer wieder, zum Beispiel im Psalm 96, tut uns zeigen, wie ist Gott? Wer ist Gott? Und das Erste, was dort so vorkommt, er ist der Schöpfer. Gott ist der Schöpfer. Das ist etwas, was in dem Psalm vorkommt und das ist etwas, wo uns die Bibel auch an anderen Orten sagt. Das ist etwas, wo Jesus Christus selber auch geglaubt hat und das ist etwas, wo uns als Christen auch auf eine Art vereint, dass wir glauben, wir sind das Produkt von einer Schöpfung. Wir sind nicht das Produkt vom Zufall. Das wäre das andere Konzept, oder? Sondern da war Gott, der hat etwas sich ausgedacht, der hat das ausgestaltet. Und das, was wir jetzt da sehen, das ist auch, das ist seine Schöpfung. Jetzt kann man sagen, ja, was spielt das eigentlich für einen Ruggel? Die Schöpfung ist schon lange her, oder? Da kann man dann gerade anfangen zu streiten, wie lange. Aber wenn man das Thema mal abgeht, dann sagt man, ja gut, was bedeutet das für heute? Warum ist das wichtig, dass Gott der Schöpfer ist? Und ich merke das immer wieder bei so Haushaltsgeräten oder anderen technischen Geräten oder das Auto. Solange das alles funktioniert und solange das alles gut ist, ist mir eigentlich wurscht, aus welcher Firma das Gerät kommt. Solange mein Auto fährt, muss ich noch nicht mal wissen, wo mein Garagist ist. Weil es fährt, oder? Aber in dem Moment, wo etwas kaputt geht, wo etwas nicht mehr so ist, wie ich es mir wünsche, in dem Moment ist ganz wichtig, wer hat das eigentlich gemacht? Oder wer hat es erfunden? Und das ist die Frage, wo im Psalm bewegt wird. Das ist die Frage, wo uns auch immer wieder dürfte bewegen. Wenn das stimmt, dass Gott der Schöpfer ist, dann weiß auch er ganz genau und dann hat er auch die Macht, das alles, was wir da jetzt haben, so zu ordnen und so zu führen, dass es gut kommt. Und das ist die Aussage im Psalm 96, im Vers 5. Da heißt es, alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen. Und das Wort, was da benutzt wird im Hebräischen, das heißt eigentlich Nichtse. Also von nicht, oder? Nichtse. Also das Hebräische kann man nicht wortwörtlich übersetzen, weil das Wort gibt es eigentlich nicht im Deutsch, oder? Aber ihr versteht das, oder? Wenn ich sage, ja, das ist ein Nichts, also das ist einfach nichts, oder? Und dann sagt der Vers 5, aber der Herr ist es, der den Himmel erschaffen hat. Und es ist völlig klar, weil er den Himmel erschaffen hat, deswegen hat er auch Macht. Und das ist genau das bei meinem Auto, oder? Der, der es gemacht hat, der hat auch Ahnung, wie man es dann wieder flickt und wie man es dann wieder herstellt und wie man dann wieder umgeht, wenn es nicht so tut, wie es sollte. Und das ist etwas, wo uns könnte ins Auge springen, wenn wir die Schöpfung anschauen, dass es nicht nur jemanden gibt, wo das alles gemacht hat, sondern dass jemand die Macht hat über das, was wir da sehen. Und dass sich jemand wahnsinnig gut auskennt bei dem, was wir da alles haben. Und das ist eben Gott. Er ist nicht ein Nichts, sondern er ist Gott. Und das Zweite, was man in dem Psalm entdeckt, ist das Wort Retter. Vers 2. Singt dem Herrn und preist seinen Namen, verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt. Und das Wort, was dort gebraucht wird, das Wort heißt dort Jeshua. Jeshua. Also wenn wir dort von Retter lesen, dann heißt das, ja, Joshua, hä? Ja, eben, das sind Ähnlichkeiten, aber die größere Ähnlichkeit von Jeshua besteht zu Jesus. Und deswegen, wir merken schon im Psalm 96, da ist ein Hinweis auf das drin, was später kommt mit Jesus Christus. Da ist ein Hinweis auf das, wo hinterher tatsächlich Rettung schenkt. Natürlich ist es schön, wenn wir da auf dieser Welt immer wieder Rettung erleben. Am Mittwoch haben wir Feuerwehrübung gehabt und wir sind da auf Zürich, Rohwiesen gefahren. Und wir haben ein bisschen Zeit gehabt im Auto und haben plaudert. Und dann hat mir einer gesagt, ah, weißt du, Alex, ich habe auch mal einen Toyota gehabt. Und dann habe ich gesagt, gell, ist super. Und dann hat er gesagt, ja, vor allem in dem einen Moment. Er ist an einer Ampel gestanden und hat gehalten, weil sie rot war. Und er sieht noch im Rückspiegel, dass ein Lastwagen auf ihn zurast und er hat genau gewusst, der kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er hat sich dann so am Steuerrad verkrampft und der Lastwagen ist voll hinten reingetatscht und er konnte aussteigen ohne irgendeine Nachwirkung. Ich habe gesagt, ja, aber hast du nicht das Schleudertrauma gehabt? Hast du nicht, also, du bist wirklich einfach ausgestiegen? Und dann hat er gesagt, ja, dann sage ich, hey, der hast aber mega Bewahrung erlebt. Also das war nicht nur wegen dem Toyota, ist ganz klar. Und natürlich ist das schön, wenn wir einander solche Geschichten erzählen können und wenn wir merken, da war ein Gott, der Bewahrung geschenkt hat. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich am Abend aus dem, oder wenn ich sonst aus dem Auto aussteige, dann merke ich, Gott hat mich einmal mehr bewahrt auf diesen Strassen, mit dem riesig vielen Verkehr und mit diesen Leuten und mit mir selber. Gott hat mich einmal mehr bewahrt. Aber wenn dort von Rettung dreht ist, dann ist das mehr als einfach nur so ein äußerliches Bewahrtsein vor irgendwelchen schwierigen Umständen in unserem Leben, sondern dann ist da etwas damit gemeint, wo Jesus Christus uns eben rettet. Als Menschen von uns aus denken wir manchmal, eigentlich können wir das Leben in den Griff bekommen oder können wir ein gutes Leben leben, auch ganz ohne Gott. Gott eigentlich auch recht schön und recht gut und recht prima. Wir brauchen eigentlich gar nicht den Gott. Und Jesus Christus, das ist er, der sagt, pass auf, du brauchst Rettung. Du brauchst Rettung, weil du gar nicht merkst, dass dein Leben ohne Gott in eine falsche Richtung läuft. Du brauchst Rettung, dass du merkst, du gehörst in eine lebendige Beziehung zu Gott, dem himmlischen Vater. Und für das, um das wie deutlich zu machen, wir laufen in eine falsche Richtung, in eine Richtung, die ganz gefährlich ist, ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Wegen dem hätte er auch müssen sterben und Gott hätte nicht einfach gesagt, ja, es gibt sonst eine Möglichkeit, um euch das zu zeigen, euch Menschen das deutlich zu machen, dass ihr ohne Gott eigentlich nicht wirklich lebendig sind. Deswegen ist Jesus Christus gestorben am Kreuz, um euch das zu verdeutlichen. Ohne eine lebendige Beziehung zum Vater sind wir tot, sind wir gar nicht richtig am Leben. Aber er hat uns an dem Kreuz eben auch gezeigt, dass er eine Beziehung zum Vater möglich macht. Und dass er die Beziehung nicht nur möglich macht, sondern dass er uns durch die Beziehung mit der Liebe vom himmlischen Vater erfüllen will. Und das steht da drin, wenn es im Vers heißt: singt für den Herrn und preist seinen Namen, verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt. Das ist genau das. Die Rettung, die kannst du nur geschenkt bekommen. Die Rettung, die kannst du noch so wählen und noch so probieren zu erarbeiten, aber schlussendlich der Jeshua, der Retter, der Jesus, der beschenkt dich mit seiner Gnade und mit seiner Rettung. Wer ist Gott? Er ist der Schöpfer und er ist der Retter. Aber, und das kommt vor allem im letzten Drittel vom Psalm raus, er ist auch der Richter. Und wenn ich jetzt Richter sage, dann denken wahrscheinlich die meisten unter uns, oh, was ist denn das für eine Vorstellung? Und gleichzeitig merken wir haben das nötig, dass jemand die Welt in Ordnung bringt. Das ist der Sinn von Gericht in der Bibel. Gericht in der Bibel ist ein zur Ordnung zurückführen. Zu dem, was Gott ursprünglich gemeint hat. Und das ist eben ursprünglich nicht so denkbar, wie es heute ist. Mit dem Leid und mit dem Geschrei und mit den Sachen, die einfach unverständlich sind und uns zusetzen. Und ich habe gerade gemerkt, das spricht in meine Situation. Wir sind, ich habe euch das erklärt, am Mittwoch in einer Feuerwehrübung in Rohwiesen. Und dort sind wir in einem Brandhaus im Einsatz. Und ich hatte einen Gruppenchef gehabt, und der Gruppenchef, der hat eine Idee gehabt, was er in dem Brandhaus machen wollte. Und dann hinterher sind wir dort rein und wie es einmal so ist, wir haben die Idee nicht können umsetzen. Zumindest nicht so, wie er sich das hätte können, also wie er sich das vorgestellt hat. Und weil ich verantwortlich gewesen bin für meinen Trupp, denn hinterher sind wir also rausgeschickt worden aus dem Brandhaus und wir haben einen rechten ZS kassiert. Also für die, die das nicht wissen, Zusammenschiss, das gibt es bei der Feuerwehr. Und ich habe gemerkt, ui, ganz schwierig, oder? Ich habe gefunden, wir haben es gleich gut gemacht, aber ich habe es dann in dem Moment nicht erwähnt. Ich habe auch gemerkt, ich muss nicht irgendwelche Erklärungen oder Rechtfertigungen abgeben. Aber ich habe zu Gott gesagt, ich fühle mich schon ungerecht behandelt. Ich finde es schon nicht richtig, was er mir jetzt da alles erzählt und gesagt hat. Und aufs Mal, in dieser Situation bin ich froh gewesen, dass Gott auch Richter ist. Dass ich es nicht muss zurechtbügen und ich nicht muss hinterher Recht behalten, sondern dass er derjenige ist, wo hinterher wird entscheiden, was gut und richtig ist. Ich kann ruhig bleiben. Es ist mir jetzt nicht so wahnsinnig fröhlich gewesen an dem Abend. Aber ich musste sagen, es ist dort, wo es hingehört, es ist bei Gott. Weil er ist der weit bessere Richter, als ich das bin. Und so wird er das machen mit der Welt. Er wird die Welt verändern. Und das ist das, wo die Schöpfung eigentlich komplett aussagt. Die Schöpfung, wo immer wieder am Leiden ist. Nicht nur wir Menschen, sondern die gesamte Schöpfung, wo immer wieder drunter kommt, wo immer wieder Schwieriges passiert. Die Schöpfung sehnt sich danach, dass der Herr, der Richter, dass Jesus selber wiederkommt und alles erneuert und wieder neu macht. Dass eben kein Leid mehr wird sein, dass kein Geschrei mehr wird sein und dass all das Schwierige dann auch zu einem Ende kommt. Wer ist Gott? Für den, der Psalm 96 geschrieben hat, ist es eigentlich völlig klar. Er ist der Schöpfer, er ist der Retter und er ist der Richter. Und deswegen sagt der Psalmist, singet, singet. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so wichtig für den, dass wir das singen? Man könnte das ja auch beten oder man könnte das einfach sagen. Aber es ist wirklich, wie es der Jonathan gesagt hat, es ist ein Schwerpunkt auf dem Singen. Und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ja, also mir sagt das nicht, wenn wir da Lieder singen. Dann gibt es andere, die sagen, eigentlich habe ich am meisten genossen, dass wir Lieder gesungen haben. Predigt hättest du können sparen. Also wir merken, auch da sind wir in einer gewissen Spannung. Aber ich finde es spannend, dass die Bibel sagt, sing. Und nicht nur an dem Ort, sondern auch hinterher, ich werde das als Segensvers mitgeben, in Epheser 5, im Vers 18 und 19. Auch dort, sing. Und ich denke, das hat etwas zu mit dem, dass Gott uns als Schöpfer eben sehr gut kennt. Und er weiß, dass wenn wir Sachen können singen, dass die viel mehr in uns verankert werden. Wenn ich weiß, es gibt eine schwierige Woche, weil einfach so viel zu handeln ist und so viele Fragen noch ungeklärt sind oder Sachen zu tun sind, dann stehe ich gerne auf mit dem Lied «Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen». Es ist ein altes Lied, es spielt auch keinen Ruckel, ob ihr das kennt oder nicht. Aber das ist ein Lied, wo ich dann singe. Und ich merke, das ist gut, wenn ich das immer wieder singe, denn in solchen Wochen besonders. Oder wenn ich merke, dass das, was ich mir so vorgenommen habe, aufs Mal wie von höheren Wellen weggespült wird oder einfach in Gefahr ist, dann singe ich einmal das Leuchtturmlied, das My Lighthouse, weil das mir zeigt, auch wenn es höhere Wellen gibt, auch wenn es Schwierigkeiten im Leben gibt, denn hinterher ist das gut, dass der Herr immer noch Herr ist über diese Wellen und dass er mir wie so ein Leuchtturm entgegenleuchtet von dem, was wirklich wichtig ist. Ich habe noch diverse andere Lieder und ich habe einfach mal fragen, was sind denn deine Lieder so im Alltag? Was läuft bei dir ab, wenn du herausgefordert bist? Wenn es bei dir klemmt oder wenn du das Vertrauen auf Gott nicht mehr ganz hast, nimm ein Lied und lass dich immer wieder auch beschenken von diesen neuen Liedern. Es heißt im Psalm 96, sing dem Herrn ein neues Lied. Und das ist gut, wenn wir uns dem einmal auch aussetzen und nicht sagen, hey, ich kenne schon so viele Lieder, nichts Neues mehr. Der Psalm 96 sagt es anders. Er sagt, singt dem Herrn ein neues Lied. Und deswegen, lasst euch immer wieder darauf ein, vor allem auf die Texte und auf das, was das Lied will, transportieren. Und nehmt die Lieder in den Alltag mit. Das ist eines von den besseren Sachen. Die Predigten, die wenigsten Predigten, kommen im Alltag an. Aber die Lieder garantiert. Und dann, das ist sozusagen das, was ich in die nächste Woche mitnehmen möchte. Für mich ganz persönlich. Ihr dürft das mitnehmen, was euch anspricht, aber ich sage es so. Gott macht Unmögliches möglich. Habt ihr die Verse dort, ab Vers 11 bis 13, habt ihr das mal wirklich gelesen, was dort steht? Es ist etwas, wo ich sage, hey, das ist doch unmöglich, oder? Das geht doch gar nicht. Der Himmel soll sich freuen und die Erde soll jubeln. Rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt. Die Felder sollen in Jubel ausbrechen. Mit allem, was auf ihnen wächst, auch alle Bäume im Wald sollen jauchzen, wenn der Herr kommt. Also ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, aber in meiner Vorstellung würde ich sagen, hä? Geht doch gar nicht. Also wie soll denn das sein? Also was meinen die denn, was meint denn der Psalmist, wenn er das so beschreibt? Oder wie stellt sich das Gott vor? Alle Bäume sollen jubeln. Also so wie im Stadion, wenn Leute bei der Gewinnermannschaft zujubeln. Ich merke, es bleibt für mich ein Geheimnis. Natürlich könnte man sagen, ja, wenn Bäume so mit dem Laub rascheln, dann ist das wie ein Jubel oder wie ein Klatsch, oder wenn Leute klatschen. Natürlich könnte man sagen, wenn Felder so schön aussehen, wie dort in dem Bild hinten dran, so diese Rapsfelder mit dem Gel, das ist ja auch eine Art Jubel. Klar, aber ich stelle mir noch etwas viel Grossartiges vor. Und ich habe gemerkt, auch an dem Mittwoch in dem Brandhaus oder in der Nachgeschichte ist etwas einfach Grossartiges daraus geworden. Ich bin hinterher eingeteilt worden zum Abwäschen von diesen Atemschutzmasken und da habe ich zusammen mit einem Kollegen von der Feuerwehr habe ich das gemacht. Und ich habe gemerkt, ich will einfach das, was vorher war, will ich wirklich bei Gott abladen und habe mich probiert, wieder neu einzuladen auf die Begegnung mit dem Mann. Und hinterher sagt er zu mir, hey Alex, ist im Fall super, dass du da bei uns in der Feuerwehr bist. Mit dem habe ich bisher noch fast nie geredet gehabt. Und das ist für mich wie so Balsam gewesen in dem Moment. Ich habe gemerkt, es ist doch gut, Und ich habe noch mehr gemerkt, so Zeug, das kann nur Gott wirken. Der Himmel soll sich freuen und die Erde soll jubeln, rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt. Die Felder sollen in Jubel ausbrechen mit allem, was auf ihnen wächst. Auch alle Bäume im Wald sollen jauchzen, wenn der Herr kommt. Und das ist das, wo darauf ich auch meine Hoffnung setze, dass immer wieder der Herr jetzt schon da eingreift, indem er Unmögliches möglich macht. Aber das ist das, wo wir uns auch darauf freuen können, weil das ist uns versprochen, dass der Herr dem Leid, dem Schwierigen, dem, was uns eben nicht zum Jubeln bringt, ein Ende wird setzen und dass wir dann einen Jubel werden erleben, wo wir uns wahrscheinlich eben da gar nicht richtig vorstellen können. Ich bete und dann hinterher singe mir, lobe den Herrn meine Seele. Eine Möglichkeit, das, was wir im Psalm 96 lesen, ganz praktisch umzusetzen. Herr Jesus Christus, ich wette dir danken, dass du immer wieder auf Gott, den Schöpfer, hingewiesen hast. Und ich wette dir danken, dass du selber gekommen bist, um uns zu zeigen, was es bedeutet, wenn wir gerettet sind. Rettung als eine lebendige Beziehung zu dir, dem lebendigen Gott. Und ich danke dir, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind. Und dass du auch Umstände nicht so lässt, wie sie sind, sondern dass du immer wieder eingreifst als Richter, als der, wo zurecht bringt, wo Ordnung wiederherstellt. Und wir haben das wirklich nötig. Und so wette ich dich bitte, Herr Jesus Christus, dass du in dieser Art in unser Leben immer wieder eingreifst, dass du nicht nur uns zurechtbringst, sondern auch die Erde und dass mir der Fokus oder die Hoffnung darauf, dass das wird passieren, nie verlönt. Und so bitte ich dich, Herr Jesus, dass wir können in dieser Art und Weise dich in jedem Alltagsbereich erleben und sehen und dass wir immer wieder ein Lied ins Herz überkommen, wo dich lobt, ehrt, priest und ins Zentrum stellt. Und so danken wir dir, Herr Jesus, für deine Liebe, die wir bis heute dürfen spüren und erleben, gerade auch dann, wenn wir singen. Amen.